Heute in CT Uplink: Daten verschlüsseln per Software oder mit spezieller Hardware. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe eine ganz frische CT mitgebracht, die CT Nummer 4. Und darin geht es um viele verschiedene Themen, unter anderem um Photovoltaik, um Ryzen CPUs, Städte im CT Digitalisierungsranking, aber auch gibt es einen Praxisleitfaden Verschlüsselung. Da geht es um Datenverschlüsseln mit Software, aber auch spezielle Hardware, die wir getestet haben. Und das soll heute unser Thema sein bei CT Uplink. Und dazu habe ich drei Gäste eingeladen. Und das sind Lutz Labs, Jan Schüssler und Christoph Windeck. Und ich stelle euch kurz vor, ich stelle euch mal selber vor. Lutz, du bist bei CT für welche Themen zuständig? Was machst du so?
Ich kümmere mich um Speicher aller Art, also Laufwerke, SSDs, Festplatten, USB-Sticks und so weiter und so fort. Und natürlich um irgendwelchen anderen Krams, der an der Seite liegt. Aber in diesem Fall habe ich mich um die Hardware tatsächlich gekümmert, um die Speicher, mit denen man so die Daten mit sich herumträgt.
Genau, du hast uns heute auch schon ein paar mitgebracht. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an, die so ein bisschen spezieller sind. Die nämlich eine Verschlüsselung quasi von sich aus mitbringen. Jan, du bist bei uns.
Ich kümmere mich hauptsächlich um Windows-Themen. Also Windows 11 systemnahe Software, wo Verschlüsselung ja zum Beispiel dazugehört, wenn man es per Software macht. Mhm.
Ja. Sehr schön. Und Christoph, was machst denn du so?
Ja, ich ich bin Besitzer eines Gemischtwarenladens. Im Moment teste ich so Einplatinencomputer, aber ich teste auch Prozessoren, PCs, alles Mögliche, auch mal Speicher und so. Und diesmal habe ich den Einleitungsartikel geschrieben zu diesem Thema Verschlüsselung, weil ich mich auch sehr viel um hardwarenahe Security-Themen kümmere, zum Beispiel auch UEFI, BIOS, Sicherheit und solche Geschichten. Das spielt ja schon ein bisschen in dieses Thema mit rein. Auch das Trusted Platform Module zum Beispiel, das TPM, wird da verwendet. Und das sind so die Themen, an denen ich viel oder zu denen ich versuche, immer mehr zu lernen.
Genau, und du bist einer der Moderatoren unseres Schwester-Podcasts Bitrauschen.
Das stimmt.
Das kann man hier auch immer mal wieder bewerben.
Da rede ich gerne über Prozessoren, ja.
Genau, immer auch eine Empfehlung wert. Ja, sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir direkt ins Thema genauer einsteigen, wollte ich euch mal fragen, Daten verschlüsseln. Die Motivation ist ja, dass man seine Daten nicht irgendwie verlieren möchte oder geklaut bekommen möchte. Und da wäre meine erste Frage: Hat jemand von euch, ist ihm das eigentlich schon mal passiert? Habt ihr mal euren USB-Stick irgendwo liegen lassen?
Nicht wissentlich zumindest. Also Okay. Bei der Masse an USB-Sticks, die so in so einem Redakteursleben an einem vorbeiziehen, weiß man vielleicht manchmal nicht mehr, ob die Kinder dann irgendwie einen mitgenommen haben, ja, wo noch ein paar Daten drauf waren, die man mal irgendwo eigentlich nicht in die Gegend streuen wollte. Aber ich weiß zumindest von nichts.
Das ist ja auch zumindest das Problem dabei. Man kriegt das ja vielleicht gar nicht mit, dass die Daten weggekommen sind, genau, Sofern sie nicht irgendwo einem dann wieder unterkommen. Oder
Ich glaube, ich habe mal tatsächlich eine externe Festplatte, so eine kleine 2,5 Zoll, 1 Terabyte, das ist ein paar Jahre her, ich habe die in einem Supermarkt verloren. Also ich hatte die wegen irgendwas dabei, weil ich die irgendwo mit hinnehmen wollte, war ich noch kurz vorher einkaufen und hatte die kurz beiseite gelegt und dann fiel mir irgendwie zu Hause dann aber wieder auf, dass diese Festplatte weg ist. Aber die war komplett verschlüsselt. Daher ist da ziemlich sicher nichts abhandengekommen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da hattest du jetzt Glück.
Also eine Pest sind ja die MicroSD-Karten. Ne? Die sind ja so winzig. Also da würde ich fast glauben, dass 30% von denen irgendwo verschwinden. Also zumindest in der Redaktion verschwindet ein viel höherer Anteil. Ja. Aber da haben wir ja meistens nur irgendwelche, also keine Kontodaten oder sowas drauf. Ja. Aber wenn man die aus dem Smartphone hatte mit privaten Fotos, kann das natürlich schon sehr ärgerlich sein.
Gut, aber die nimmt man ja meistens nur raus.
Ja, aber sie verschwinden dann irgendwo und wer weiß, wo die wieder auftauchen. Ne?
Also das ist lustig, dass du sagst, weil das wäre eine Geschichte noch gewesen, die mir passiert ist. Also ich habe nicht selber was verloren, aber ich habe mal bei einem Testgerät, das ich bekommen habe, offenbar eine SD-Karte von einem Redakteurskollegen einer anderen Redaktion gefunden.
Ach so, das Testgerät wurde weitergebracht.
Da waren dann auch, ja. Und da waren dann tatsächlich auch, also zumindest waren da Fotos drauf. Ich verrate jetzt aber nicht, welcher Kollege das war.
Wir wollen ja auch nicht, dass der das verrät, wenn wir mal eins weitergereicht haben.
Was ich mir bei dem Thema noch gedacht habe, wo mir tatsächlich schon mal Daten verloren gegangen sind, war umgekehrt, weil ich mein Passwort vergessen hatte für die Verschlüsselung eines Geräts. Und das ist natürlich super ärgerlich. Und das wäre mir auch wichtig, dass wir heute auf jeden Fall nicht nur darüber reden, wie ich dafür sorge, dass ich Daten nicht verliere, weil ich irgendwas liegen lasse im Zug, sondern vielleicht auch, weil ich eine Verschlüsselung eingesetzt habe. Also da sollten wir uns auf jeden Fall auch nochmal angucken, wie man da so ein bisschen vorbeugen kann.
Steht auch ausführlich in den Artikeln mit drin.
Ja. Genau, also genau, es gibt insgesamt, das ist ein Schwerpunkt im Heft, glaube ich 20 Seiten fast, über das Thema, unter anderem Tipps zum Verschlüsseln, Hardware, Software und vielleicht fangen wir auch grundsätzlich mal an damit, warum ist überhaupt Verschlüsselung die Technik der Wahl, um meine Daten vor Verlust zu schützen? Klingt jetzt banal, aber...
Also wenn wir hier manchmal Führungen im Gebäude machen, dann gehen wir gerne ins Rechenzentrum und da sieht man eine andere Form von Datenschutz, nämlich mit einem Gitter und Schlössern. Und bei stationären Computern oder wenn man die wirklich nur zu Hause benutzt oder wenn sie am besten festgeschraubt sind irgendwo, dann kann man ja tatsächlich die Tür zumachen und man kann ja auch unverschlüsselte Backups beispielsweise in einen Tresor tun oder in ein Bankschließfach. Also das... das kann man aber ja nicht überall, insbesondere nicht mit den USB-Datenträgern oder MicroSD-Karten, über die wir gerade gesprochen haben.
Oder ein Notebook.
Oder ein gesamtes Notebook, genau. Und deswegen bleibt da als einzige Möglichkeit, damit niemand anderes drankommt, dass die Daten eben mit irgendeinem Geheimnis verschlüsselt sind, auf das der Angreifer oder Finder eben keinen Zugriff hat. Das ist die Idee. Also die Verschlüsselung macht man ja nicht zum Selbstzweck, sondern damit die Daten eben für jemanden, der das Geheimnis nicht kennt, keinen Wert haben. Das ist erstmal die grundsätzliche Idee und wir sprechen hier durchgehend über eine sogenannte Data at Rest Verschlüsselung. Das heißt, es sind ruhende Daten. Also wir kennen das ja, HTTPS oder SSL oder sowas, das sind ja alles Verfahren, um Daten im Netzwerk zu schützen. Da geht es hier ausdrücklich nicht drum, sondern es geht darum, ich habe Daten, also üblicherweise Daten, die mir wichtig sind. Darum geht ja auch zum Beispiel um Firmendaten oder um sehr private Daten, die ich irgendwo vor fremdem Zugriff schützen möchte. Und deswegen verschlüssele ich. Und das ist der anerkannte Weg. Also es gibt eigentlich keine andere Methode, außer ich kann wirklich sicherstellen, dass niemand rankommt an den Rechner. Also Bürotür sollte, das gehört auch übrigens zu Standardrichtlinien. Wir müssen ja auch immer solche Schulungen abklicken. Also Bürotüren verschlossen halten, Rechner immer sperren und sowas. Das spielt da alles schon mit rein, wenn man das Büro verlässt, ja.
Und welche Daten soll ich verschlüsseln, würdet ihr sagen?
Alle.
Genau, würdet ihr sagen, einfach ist es am einfachsten, lieber gleich das ganze System sozusagen.
Ja klar, dann kann es dir nicht passieren, dass du irgendwelche Daten vergisst. Ja.
Also auch wenn man quasi sagt, eigentlich ist nur der Fotoordner das, was ich habe, nachher hat man dann doch irgendwie in einem anderen Ordner was gespeichert.
Also ja, vor allem, es tut ja nicht weh. Ja. Also die Prozessoren sind heute schnell genug, dass keiner mehr merkt, dass es überhaupt verschlüsselt wird.
Genau, weil Verschlüsselung schon Rechenzeit kostet.
Ja, aber dafür gibt es ja extra AES-Einheiten in den Prozessoren inzwischen. Und
also selbst bei Smartphones und Notebooks, es gibt keinen messbaren Einfluss auf die Akkulaufzeit oder die Performance mehr. Das liegt unter anderem auch daran, dass zum Beispiel heutige Smartphone-Prozessoren, also ich muss jetzt lügen, aber ich glaube selbst 100-Euro-Smartphones haben schon mindestens 4 Kerne, eher 6. Und dann rechnet das einer runter und selbst in den ARM-Kernchen sind eben auch schon Verschlüsselungseinheiten. Lutz hat es gerade angesprochen, AES, also Advanced Encryption Standard, ist auch der Verschlüsselungsstandard der Wahl für Data at Rest. Da braucht man eigentlich gar keine große weiteres Hirnschmalz reinzustecken. Das gilt bisher als sicher. Das ist ein anerkannter Algorithmus, der in einem offenen Verfahren damals vor, ich glaube, 20 Jahren schon fast spezifiziert wurde und der, weil er so stark standardisiert ist, eben sehr effizient in Hardware implementiert werden kann oder zumindest also in Spezialbefehlen. Die Details sind eigentlich gar nicht wichtig, aber diese Verfahren, die sind einfach, so machen es wirklich alle. Also das ist das, was man eigentlich tut.
Jetzt nehmen wir mal als Beispiel von mir aus auch dieses Notebook. Jetzt habe ich so ein Notebook. Jetzt habt ihr gesagt, am besten alles verschlüsseln. Wie gehe ich da am besten vor? Wir nehmen jetzt mal den Windows-Rechner. Also ich glaube, bei Linux kann man, gibt's ja auch DMCrypt.
Lux vor allem.
Lux als ein System, wo du alles...
Ich habe anfangs immer gedacht, es wird wie LUX oder LUCHS. Also LUKS heißt, glaube ich, Linux.
Hab ich auch vergessen.
Ich habe es ausgeschrieben in dem Artikel. Ich habe es extra nachgeguckt. Ich vergesse es jedes Mal.
Okay, ich würde jetzt einmal das Windows Notebook mal denken. Wie gehe ich da jetzt vor? Was sollte ich machen?
Du installierst Windows.
Ja. Was?
Du installierst Windows.
Okay, weil?
Ja, naja, also ja. Genau.
Also Windows das ist von Haus aus verschlüsselt, ist das, oder muss ich da was tun?
Windows versucht auf einem modernen Gerät automatisch eine Verschlüsselung zu aktivieren. Mhm. Vor allem die Windows Home Edition hat ja diese Geräteverschlüsselung, nennt sich das. Das ist ja eigentlich BitLocker ohne Optionen. Also du kannst es ein- oder ausschalten, ansonsten nichts konfigurieren daran.
BitLocker ist die Systemverschlüsselung, die Windows irgendwann mal, glaube ich, in den Pro-Versionen eher eingeführt hatte. Und
ja, das war zuerst die Ultimate-Version und Enterprise nur. Mhm. Und dann ging das irgendwann in die Pro- und seitdem ist es in der Pro-Version halt drin. Also eigentlich ist es in jeder Version außer Home. Mhm. Genau, nur dass die Technik jetzt in Home eben auch drin ist, aber du halt sie nicht wirklich konfigurieren kannst. Und die Idee ist, dass auf jedem halbwegs modernen Notebook beim Installieren von Windows bereits die Verschlüsselung aktiviert wird. Und damit die scharf geschaltet werden kann, eigentlich man sich mit einem Microsoft-Konto anmelden soll. Und daraufhin dieser sogenannte Wiederherstellungsschlüssel, also ist eine Art Notfalltür in die Verschlüsselung, ein Ersatzschlüssel sozusagen, wenn irgendwas kaputt geht. Damit dieser Schlüssel im Microsoft-Konto abgelegt werden kann. Und das funktioniert nicht immer bei einer sauberen Neuinstallation. Mhm. Bei Windows 11 habe ich es jetzt auch immer wieder erlebt, dass diese Systeme nach einer Neuinstallation, wenn ich ihn dann aber zwinge, ein lokales Benutzerkonto zu nehmen, die Verschlüsselung trotzdem scharf geschaltet ist. Also das haben wir immer wieder erlebt, dass Leser auch sowas beschreiben. Die wussten gar nicht, dass es verschlüsselt ist oder dass man irgendwie einen Wiederherstellungsschlüssel sichern müsste. Mhm. Und dann ist so dieses klassische Ding, da geht mal irgendein Microsoft-Update, wo ein Firmware-Update gemacht wurde, irgendwie hackelt es dann mit dem TPM, ein Trusted Platform Module beim Systemstart. Ja, und dann stehst du da und dein Notebook sagt, bitte Wiederherstellungsschlüssel eingeben. Und wenn du den dann nicht hast und dich nie am Microsoft-Konto angemeldet hast, sind halt wirklich alle Daten weg. Also das wird häufig gefragt.
Dann
ne?
kommt die Frage nach
dem Backup. Ich dann, ne? so.
Ja, aber da wäre nochmal, vielleicht lass uns da nochmal einhaken. Also das heißt, wenn ich jetzt heute ein modernes Notebook mit Windows 11 kaufe, dann wird das wahrscheinlich eh alles schon mit eingestellt sein. Ja. Wenn ich, das machen ja durchaus einige von unseren Zuhörern wahrscheinlich auch so, vielleicht kein Microsoft-Konto habe, Online-Konto habe und das mit dem lokalen Konto habe, sollte ich aber auf jeden Fall reingucken in die Geräteverschlüsselung, ob es aktiv ist und kann ich da dann trotzdem diesen Recovery Key mir holen, auch ohne Konto?
Also du kannst dir den im Zweifelsfall holen. Ich hatte es jetzt bei Windows 11 in der neuesten Version gesehen, dass diese ganze BitLocker-Systemverwaltung auch nicht mehr zugreifbar ist über die Systemsteuerung. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich sag mal so, das Einfachste ist eigentlich, sich temporär mal mit dem Microsoft-Konto anzumelden und dich dann wieder abzumelden. Der Witz ist, du kannst dich ganz normal anmelden damit und dann aber auch in Windows Home in deiner Kontensteuerung, in der Kontenverwaltung, in der Einstellung-App einfach sagen, stattdessen mit einem lokalen Konto anmelden. Und der erlaubt es auch, sagt aber, dein Gerät ist verschlüsselt, du musst bitte den Wiederherstellungsschlüssel jetzt mindestens einmal irgendwo hinsichern. Mhm. Dann sicherst du den und kannst auch Windows Home danach ganz regulär mit einem Offline-Konto benutzen. Mhm. Also dieser Zwang, dass man wirklich, nur mit Microsoft-Konto ist tatsächlich nur bei der Ersteinrichtung. Und das ist unter anderem genau aus diesem Grund, weil man eben sicher gehen will, dass irgendwo ein Wiederherstellungsschlüssel gesichert ist.
Darf ich dazu kurz was sagen?
Ja. Aber gerne.
Das ist im Grunde abgekupfert von dem Mobilbetriebssystem. Das muss man ganz klar sagen. Also das gab es früher in dieser Form nicht. Das ist erst bei Windows 11, dass das in Home so aktiviert, so automatisch aktiviert ist oder auch bei den Neugeräten, wenn man sich erstmals da einloggt. Und Microsoft hat ja, also versucht ja die Geräte, es gibt ja auch viele Tablets, diese Surface Tablets zum Beispiel, und so sind die im Grunde auf die Idee gekommen, Windows immer mehr ähnlich zu verwalten für die Privatleute, wie eben so ein Smartphone-Betriebssystem. Und bei den Smartphone-Betriebssystemen, ein Android- oder ein iOS-Telefon, ist ja im Grunde ohne ein Benutzerkonto bei Google oder Apple gar nicht vernünftig nutzbar. Das ist ja gleich das Erste, was du machst, dass du es da einrichtest. Und wenn du das machst, diese Geräte sind auch immer verschlüsselt. Also ich habe es extra nachgeguckt, bei meinem Android-Telefon kannst du es gar nicht mehr abschalten. Bei Apple kann man es wohl noch abschalten. Aber auch bei diesen Betriebssystemen ist dieser, da gibt es nicht in dem Sinne einen Wiederherstellungsschlüssel, aber es gibt eine Funktion zur Wiederherstellung aus diesem Konto heraus. Das heißt, auch da ist es ganz wichtig, dass dieses Konto sicher geschützt ist. Also diese ganze Geräteverschlüsselung hängt an deinem Benutzerkonto. Und dieses Benutzerkonto, deswegen drängen die auch so zur Zwei-Faktor-Authentifizierung und zu solchen Sachen, damit eben dieser Schlüssel für die Verschlüsselung auch geschützt ist und damit du im Falle eines Problems auch sicher wieder an dein Konto kommst, um eben die Daten wiederherstellen zu können auf deinem Gerät. Ja. Deswegen ist das so ein bisschen, das ist auf den ersten Blick alles total widersinnig, aber es erklärt sich sozusagen aus der Herkunft von den Smartphone-Betriebssystemen, wo du eben nicht mit einem 40-stelligen Schlüssel herumhampeln willst, wenn du das irgendwie einrichtest.
Wobei ich da jetzt insofern widersprechen würde oder zumindest argumentieren würde, um das zu machen, brauche ich natürlich trotzdem nicht unbedingt ein Benutzerkonto. Also ich glaube, da Microsoft hat da schon auch eine Motivation, uns diese ihre Konten anzubiedern so ein bisschen, weil so ein Recovery-Code, den kann man sich ja auch...
Macht aber keiner.
Lass mich noch ausreden. Lokal speichern.
Ja.
Das Gefahr ist natürlich nur, jetzt kommen wir zu meinem Fall, wo ich Daten verloren habe. Die dürfen natürlich nicht auf dem Rechner liegen. Oder die müssen irgendwo anders. Aber ich würde es trotzdem jedem, glaube ich, empfehlen, wenn er diesen Recovery Code erstmal gucken, wo liegt der wirklich irgendwo?
Ja.
Und vielleicht mache ich mir noch mal eine Kopie, die ich
keine Kopie. Also eine Hardcopy.
Ja, druck ich es mir aus und leg's irgendwo ab, damit ich das auf jeden Fall irgendwo habe. Ich muss wissen, dass das da ist, weil ich hatte das tatsächlich schon mal so, dass ich bei einem Update, genau wie du es gesagt hast, ich hatte ein Update, irgendwas ist schiefgelaufen, ich weiß bis heute nicht was genau. Und ich hatte diesen Recovery Key, dachte ich. Ich hatte nicht nur einen, ich hatte irgendwie vier, weil ich von verschiedenen Windows-Versionen, von verschiedenen Rechnern, und am Ende hatte ich dann doch nicht genau den ich brauchte, und ich musste dann alles neu ziehen.
Aber hier mal zu der Sache mit dem Microsoft-Konto. Ne? Das habe ich jetzt, und zwar als ich diesen Artikel geschrieben habe für die Ausgabe 4, dachte ich, das ging mir das auch durch den Kopf. Ich dachte, ja, aber warum muss man den Leuten dafür ein Microsoft-Konto aufquatschen? Also Entschuldigung. Aber jetzt denkt das mal durch. Die Menschen, das Gros der Menschen, die Windows 11 Notebooks kaufen und einfach voll nicht wissen, was sie machen eigentlich, die überhaupt keinen Plan davon haben, sagt denen bei der Ersteinrichtung, wir speichern das jetzt in eine Textdatei, die liegt da und da, die sicherst du dir bitte weg. Machen die Menschen nie. Und sag ihnen, du musst jetzt bitte einen USB-Stick anklemmen, um das Ding in Betrieb, um deinen Schlüssel darauf zu sichern, hat man auch nicht zur Hand. Du musst ihn jetzt bei der Ersteinrichtung einen Drucker verbinden. Kann auch nicht jeder machen. Und dann hast du zwangsläufig die Überlegung, wo kann das Ding hin? Ja, natürlich. Eine Internetverbindung habe ich noch am ehesten. Und dann landet das Ding halt in der Cloud. Also es ist eigentlich total schlüssig, das so zu machen.
Ob man das mag, steht ja auf dem anderen.
Ja, genau.
Und du kannst es ja abschalten. Also du kannst die Geräteverschlüsselung, um das nochmal ganz klar zu sagen, du kannst eben nichts dran rumverwalten. Also du kannst nicht... Bei BitLocker kann man, bei dem richtigen BitLocker sozusagen, dem Pro- und Enterprise-Version, hast du mehrere Möglichkeiten, wie der Schlüssel verwaltet werden kann. Du kannst auch ein anderes Verschlüsselungsverfahren einstellen und. Du kannst auch externe Datenträger damit verschlüsseln, da kommen wir nachher noch drauf. Das geht eben alles bei Home nicht, aber du kannst es sehr wohl abschalten. Aber deswegen hatte ich das mit den Smartphone-Betriebssystemen erwähnt. Das sind Geräte, die werden relativ häufig verloren oder gestohlen. Und der Impuls der Industrie ist auch gedrängt, wirklich von Sicherheitsforschern, bitte verschlüsselt einfach. Und wie, das ist eine am Ende eine gute Möglichkeit für Laien, wie die Daten wirklich verschlüsselt beziehungsweise an dieses Nutzerkonto gebunden sind, die von Laien auch beherrschbar ist, weil du nämlich eigentlich nichts tun musst, außer das Microsoft-Konto einrichten. Mhm. Ja. Natürlich nutzt das Microsoft aus, das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber das tun eben alle im Markt. Mhm. Die Alternative ist dann eben mit Linux, da kannst du das alles zu Fuß machen, wenn du möchtest, oder es eben abzuschalten, man sollte es nur wissen. Aber grundsätzlich ist also ein großer Vorteil von BitLocker, wir haben jetzt macOS immer außen vor gelassen, da gibt es das auch, das nennt sich Firewall 2, ist, dass das im Betriebssystem integriert ist. Das gibt's, BitLocker gibt es jetzt seit über einer Dekade, also ich glaube seit 12, 15 Jahren.
2006, glaube ich, ne? Mit Vista kam das zuerst.
Ja, und das ist erprobt, gilt, also die eigentliche Verschlüsselung gilt als sicher. Wie gesagt, es gibt natürlich immer Leute, die meinen, da könnte eine Backdoor drin sein und so weiter. Das kann sein. Aber auf jeden Fall schützt es die Daten sicherer, als wenn sie nicht verschlüsselt wären. Und das sind die Verfahren, die mit am reibungslosesten funktionieren, die überhaupt auf dem Markt sind. Und deswegen sind die durchaus erstmal, das ist immer die erste Überlegung. Ich würde es erstmal damit machen.
Wenn ich jetzt die Überlegung habe, es nicht damit zu machen, dann fällt mir sofort ein Veracrypt, was früher TrueCrypt war. Ist das für euch eine interessante Alternative oder hat sich das jetzt eigentlich überlebt mit BitLocker und dass das jetzt überall mit drin ist?
Also
Veracrypt ist eine eigene Software, die kann man installieren auf dem Rechner und dann kann man damit sowohl einzelne Ordner schaffen, in denen eine Verschlüsselung, also
du kannst Container
das, oder gleich eine ganze Festplatte oder gleich das ganze System.
Genau, also Container erscheinen dann als virtuelles Laufwerk, werden die eingebunden mit einem eigenen Buchstaben, aber es ist im Prinzip eine Containerdatei. Genau. Du kannst beliebige Laufwerke mit verschlüsseln. Naja, ein Punkt ist halt, Veracrypt ist plattformübergreifend. Also du kannst Veracrypt-Datenträger auch mit Linux verwenden, mit Mac, also mit allen Betriebssystemen, für die es Veracrypt gibt. So, und da ist BitLocker halt schon mal ziemlich eingeschränkt. Weil
kannst du von einer Veracrypt-verschlüsselten Platte dann auch ein Linux oder ein Windows booten zum Beispiel?
Ich meine ja.
Bei einer Veracrypt-Verschlüsselung bin ich nie so weit drin. Du kannst...
das wäre ja ein Vorteil.
Ich meine ja, BitLocker,
ne? Du kannst ja
beides installieren.
Du musst natürlich dann jeweils alle Partitionen auch verschlüsseln, wenn die entsprechend geschützt sein sollen. Aber das kannst du machen. Ja.
Also das Veracrypt gibt es in einer Version, die du einfach im laufenden System starten kannst. Mhm. Das musst du nicht mal installieren. Deswegen kann man damit auch Sticks verschlüsseln.
Dann gibt's ja diese
und das auf den Stick mit draufpacken und so. Aber es gibt eben auch eine Version, die dann eben vor dem Betriebssystem bootet. Und dann die Platten entsperrt und dann startet das normale Betriebssystem. Aber das ist echt was für Cracks. Also das ist natürlich weitaus komplexer in der Verschlüsselung, in der Einrichtung, als eben so ein BitLocker. Aber es ist eine Möglichkeit, um zwei Betriebssysteme aufs System zu kriegen.
Jetzt hast du, Christoph, schon ein paar Mal erwähnt, TPM und Sicherheitschips, die in modernen Computersystemen ja auch drin sind. Wie spielt das zusammen mit solchen, also mit den betriebssystemweiten Verschlüsselungssystem wie BitLocker oder aber auch mit sowas wie Veracrypt?
Also mit Veracrypt spielt es erstmal gar nicht zusammen, das TPM. Man kann aber externe Schlüssel, wir haben ja vor einigen Jahren mal über diese Fido-Keys oder Nitro-Keys berichtet, die kann man tatsächlich mit Veracrypt, jetzt bin ich schon völlig durcheinander, koppeln. Das heißt, man kann das also so einrichten, dass man den Rechner sozusagen nur benutzen kann oder nur die Festplatte nur entschlüsselt wird oder SSD, wenn dieser USB, Nitro Key dran steckt. Dann muss man nicht mehr dem TPM vertrauen und man muss auch nicht BitLocker vertrauen, aber man muss dann diesem Nitro Key vertrauen. Das hat eben den Komfort, dass man mit einem kurzen Passwort zum Beispiel oder sogar ohne Passwort relativ sicher ist. Weil diesen Nitro Key, du hast mal einen benutzt, ne? Da meldet es gibt auch welche, wo man sich mit Fingerabdruck anmeldet.
Ja, genau.
Und man vertraut dann einfach einem anderen, in dem Fall ist es, glaube ich, sogar ein deutscher Hersteller bei NitroKey und es gibt auch ein NitroKey mit offener Firmware. Also das ist, wenn man da Sorgen hat oder eben aus Prinzip den Amerikanern nicht alles zuwerfen möchte, kann man das so machen. Beim TPM, ich möchte vorher noch einen Schritt zurückgehen,
ja, weil
das, ich habe das jahrelang tatsächlich selber überhaupt nicht verstanden, warum BitLocker was der eigentliche Witz ist, weil ich immer gedacht habe, bei Verschlüsselung, da muss ich doch irgendwo mal ein Passwort eingeben und so weiter.
Genau, das wollte ich auch noch fragen.
Genau.
Warum muss ich da eigentlich kein Passwort
eingeben? Und wieso muss ich kein Passwort eingeben und es soll trotzdem sicherer sein? Mhm. Der Witz ist diese Verknüpfung der Verschlüsselung mit einem passwortgeschützten Benutzerkonto. Das ist der ganze Witz. Das ist bei Smartphones ganz genauso. Also es funktioniert wirklich genau wie bei Smartphones. Nur der angemeldete Benutzer kann das entsperren. Das heißt, die Login-Daten sind sozusagen mit der Entsperrung dieser Verschlüsselung verknüpft. So. Und das hat zwei Implikationen. Das eine ist, das Ganze funktioniert nur dann so, wie man das denkt, wenn man nicht noch einen anderen Nutzer für dasselbe Gerät einrichtet, der zum Beispiel ohne Passwort sich anmelden kann. Das ist sozusagen der absolute Sockenschuss. Man muss dann wirklich jedes Benutzerkonto muss auch sicher geschützt sein. Also die Sicherheit von dieser Verschlüsselung hängt an der Sicherheit des Benutzerkontos. Und jetzt kommt das TPM ins Spiel. Damit man sich trotzdem komfortabel anmelden kann, weil Windows hat ja dieses Hello zum Beispiel. Das wird ja oft, viele wissen gar nicht, was Hello genau ist. Also Hello ist nicht eine Funktion, das ist mit der Kamera. Also es gibt so eine Tiefenkamera, die in manchen Notebooks steckt, die gilt als relativ sicher, so wie Apples Face ID. Aber auch die mit dem Fingerabdrucksensor, das ist auch Hello.
Und PIN auch. Und
die PIN heißt auch. Ist auch Hello.
So. Ja. Und der Witz ist, dass diese Verfahren, biometrische Verfahren und eine kurze PIN, die sind nicht per se sicherer als ein langes Passwort, sondern die sind deshalb sicher, weil du es nicht unendlich oft wenn du es fünfmal falsch versucht hast, dann wird es immer langsamer. Ne?
Naja, und weil sie an das Gerät gebunden sind. Ne?
Genau, Moment, ich komme noch dazu. Ja. Also es wird immer langsamer, du kannst nicht einfach unendlich Passwörter durchprobieren. Und das Zweite ist, dass du kannst zum Beispiel einstellen, auch nach 10-mal falsch anmelden, lösche ich alles. Also wenn das einer einfach versucht, dann sind eben alle Daten weg. Das ist bei sensiblen Daten auch die richtige Lösung. Aber dafür muss jetzt also irgendeine Funktion im Hintergrund, muss das ja steuern. Mit dieser Bremse sozusagen und muss das ausführen. Da muss es also irgendeine Art Controller geben. Und tatsächlich läuft da schon eine Software. Und jetzt kommt das, was ich lange nicht verstanden habe. Die PIN, die du da eingibst von Windows oder dein Gesicht, das ist ja nicht das Schlüsselgeheimnis. Und das ist ja auch logisch. Dann könnte es ja auch keinen Wiederherstellungsschlüssel geben, wenn das Geheimnis wäre. Sondern das eigentliche Geheimnis ist ein Zufallswert, weil das System selber entscheidet. Erzeugt und den schützt dieser Chip, dieses Trusted Platform Module. Also ein
Spezialchip auf dem
Mainboard. Die sind sogar integriert. Das ist ein Controller, der in den meisten Fällen ist ja gar nicht physisch vorhanden, sondern der steckt im Intel-Prozessor oder im AMD-Prozessor. Und da drin liegt ein Geheimwert und der wird nur freigegeben, wenn du die richtige PIN eingegeben hast. Und deswegen kann der das dann eben auch entsprechend schützen. Und das muss man eben erstmal geistig durch seinen Kopf zirkulieren lassen, damit man überhaupt versteht, warum das sehr sicher ist und warum man aber eben sich auch einen Bock schießen kann, wenn man zum Beispiel für die Kinder ein Konto anlegt mit Passwort 123, dann ist das doof. Also dann hat man es nicht mehr so toll geschützt, das ganze System. Und das muss man immer im Hinterkopf bewahren.
Und das bedeutet auch, dass wenn ich jetzt so eine Festplatte mit einem, wo das Windows drauf ist, oder eine SSD, wo das Windows drauf ist, und die baue ich da aus und baue sie woanders ein, um vielleicht dort den Hacker-Angriff zu starten oder auch einfach nur, weil ich denke, dann schenke ich die jemand oder so, dann komme ich an die Daten auch nicht ran, weil es, weil die Verschlüsselung mit der Hardware, die bei mir, also mit meiner Hardware-Konfiguration verbunden ist.
Verdongelt ist, ja.
Und genau. Dann würde ich mit dem Recovery-Key aber wieder rankommen.
Ja, kommst du
genau. Genau. Und auch, das war ein Beispiel bei mir letztens. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ablink erzählt hat, aber auf jeden Fall auch bei uns mal im Newsletter, dass ich eine CPU bei mir ein Problem hatte und ich die ausgewechselt habe. Auch da habe ich dann sofort die Meldung bekommen, hey, hier wurde eine neue CPU eingebaut.
Genau.
Und dann hatte ich gleich das Thema wieder mit der Verschlüsselung.
Und das ist eben ein Grund gewesen, warum manchmal das mit diesen Firmware-Updates zu Problemen führen kann. Es gibt ganz selten bei den TPMs auch Probleme, die durch ein Firmware-Update gelöst werden. Das ist also im BIOS-Update ist ein Stück Code drin, der für das TPM zuständig ist. Also du machst ein BIOS-Update von deinem System und dabei wird auch das TPM verwendet und dann heißt es, hier hat sich was geändert, bitte wieder Herstellungsschlüssel eingeben. Denn das könnte ja auch eine böswillige Manipulation gewesen sein. Genau, das muss genau so funktionieren. Und vielen Leuten ist nicht bewusst, dass sie BIOS-Updates machen, bei manchen Geräten, wenn du ein Windows-Updates machst. Also zum Beispiel bei Geräten von Dell und den Surface-Laptops von Microsoft werden die BIOS-Updates über das Windows-Update ausgeliefert. Bei Apple übrigens auch. Also da kommt ja die Firmware auch über das integrierte Update-System. Geht übrigens mittlerweile auch unter Linux. Da ist es noch seltener, aber da gibt's extra einen Verteilmechanismus für. Und deswegen ist das auch wie gesagt, das alles löst der Wiederherstellungsschlüssel, den man halt haben muss.
Ne? Den hat Achim jetzt genau. Bestimmt auch
immer. Deswegen, also.
Ich habe leider immer noch sehr viele und ich speichere die alten lösche ich natürlich auch nicht, weil ich denke, vielleicht.
Naja, also wie, ich würde wirklich raten, das war kein Witz, ich würde sie abschreiben. Ja. Und zwar deshalb, wir haben mal, also wenn du, Rudi, unser Druckerexperte, also auch so Tintendrucker-Tinte, selbst wenn sie nicht im Licht liegt, ist vielleicht nach 10 Jahren gar nicht mehr so lesbar, wie du dir das vorgestellt hast oder nass geworden. Also Bleistift auf Säure am Papier kannst du sehr, sehr lange noch lesen.
Nach 10 Jahren ist, glaube ich, mit dem Windows-Schlüssel dann noch nicht mehr so wichtig.
Nein, aber das muss man sich klar machen. Also der ist echt wichtig und den auf dem Datenträger nur zu haben, das reicht nicht. Den muss man wirklich auf Papier haben und am besten auf 2 Papieren. Also wir haben alle die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die war übrigens auch datenvernichtungsmäßig sehr interessant. Also das hört man jetzt immer mal wieder, wie viele Daten da auch kaputt gegangen sind. Das passiert ja wirklich, solche Sachen. Und insofern, also ich kann nur dazu raten, einerseits es wirklich einzuschalten und andererseits aber auch den blöden Wiederherstellungsschlüssel zu sichern.
Jetzt habt ihr vorhin schon so gesagt, naja, vor allem unterwegs, man kann ja zu Hause, wenn der nur zu Hause steht, dann greift doch keiner zu. Da kann man sich aber natürlich fragen, naja, es gibt ja immer noch das Internet als Angriffsvektor. Und da wäre meine Frage, ist denn Verschlüsselung auch hilfreich, wenn man jetzt über das Netz irgendwie angegriffen wird?
Nein. In dem Fall, das System läuft ja. Also jeder Datenträger, den du benutzt, ist zwangsläufig entsperrt, wenn er dran ist. Also vielleicht gibt es ultraspezielle Sonderfälle, wenn du einen Schädling auf dem Rechner hast und ein Laufwerk D oder E oder so, das auch verschlüsselt ist, aber nicht automatisch entsperrt wird.
Oder ein Beispiel, dann, das ich habe, ist, ich habe innerhalb meines Rechners zum Beispiel noch besonders schützenswerte Daten, habe ich einfach nochmal in den Veracrypt-Container getan.
Die sind dann noch weit sicher erstmal.
Weil die auch im laufenden System, wenn da irgendwas
passiert. Ja, aber passiert, wenn das überschrieben wird.
Dann sind sie weg.
Ja.
Ja, stimmt. Aber die sind nicht geklaut.
Ach so, die sind nicht geklaut. Ja,
insofern okay, bringt die Verschlüsselung dann hier wieder was. Ja,
auch gegenüber. Also du kannst die Angriffsfläche ein bisschen reduzieren, wenn du fleißig sperrst und entsperrst. Ja, ja. Also du sagst, es sind weniger Stunden, ist es möglich, so einen Angriff überhaupt zu fahren. Ja.
Aber Grunde, das nein. War mir nochmal wichtig zu sagen, ne, dass das halt, dass man da halt drauf achten muss, dass das jetzt nicht heißt, dass man von außen. Wobei man auch zu Hause, finde ich, argumentieren kann, wenn man in einem Haushalt ist, dass oder in der WG oder Freunde kommen, also je nach dem Vertrauensindex, den man da so hat, dass es trotzdem vielleicht sinnvoll ist,
die Daten. Es gibt einen ganz anderen Fall, Reparaturen.
Ja, also, richtig, ja.
Das ist zum Beispiel bei NAS einer der Tipps. Da hast du ja riesen Platten, wenn du die mal löschen möchtest. Also erstmal würde das, gut, die Platten haben heute so Löschfunktionen, weil die nämlich intern sowieso verschlüsseln. Also so viel dazu, dass man hofft, mit ohne Verschlüsselung wären die Daten leichter zu retten. Aber wenn du eine 18 Terabyte Platte sicher überschreiben willst, bist du ja 2 Tage beschäftigt. Ja. Und wenn die Platte zum Beispiel einen Schaden hat und sie mechanisch nicht mehr funktioniert, kannst du sie ja nicht mehr überschreiben.
Ja, richtig.
Und dann ist es schön zu wissen, wenn die da eben verschlüsselt waren. Und die meisten NAS haben zum Beispiel heute Verschlüsselungsfunktionen im System. Und dann kannst du sowas eben auch, auch wenn es hier geklaut wird oder die Platte mal irgendwie wegschmeißt. Also es gibt wirklich viele gute Gründe für Verschlüsselung. Und da ist gar nicht so sehr das Misstrauen gegenüber anderen Leuten. Aber Diebstähle natürlich. Also Einbruchdiebstahl
ist. Kann auch den Rechner zu Hause betreffen, der vermeintlich sicher ist.
Genau.
Ja, richtig. Ja. Okay, jetzt waren wir beim Notebook und beim PC und jetzt kommen wir natürlich hier zum Thema Unterwegs-Sachen. Nämlich, jetzt habe ich eine externe Festplatte, ich habe einen Stick. Das ist ja durchaus auch gebräuchlich, um Daten von A nach B zu bringen. Gerade wenn man auch beruflich, gibt es manchmal große Datenmengen, die man dann eben irgendwo drauf hat. Und da hast du dir, Lutz, auch Spezialhardware angeschaut, nämlich Hardware, bei der Verschlüsselung quasi Teil des Designs ist.
Genau.
Ist das sinnvoll? Also warum will ich das haben? Damit es plattformunabhängig ist oder weil es nochmal besonders sicher ist?
Es gibt ein paar Gründe. Mhm. Also Plattformunabhängigkeit ist eine Geschichte. Also wir haben ja auch einen Artikel, in dem Jan erklärt hat, eben, wie macht man das Ganze mit BitLocker bei externen Datenträgern oder eben mit Veracrypt oder mit 7-Zip, wie auch immer. Aber da muss man sich halt drum kümmern. Mhm. Ja, man muss das einrichten, man muss das erstmal entsperren und so weiter und so fort. Und man kann das, es sei denn, man nutzt eben VeraCrypt, nur unter Windows oder nur unter macOS oder wie auch immer entschlüsseln. Wobei diesen Dingern hier ist es anders. Das heißt, die sind prinzipiell verschlüsselt und sie haben irgendeine Möglichkeit, das am Gerät zu entschlüsseln.
Wollen wir mal drauf gucken? Achso, du hast das schon hier. Also
das ist da schon.
Die sind jetzt zerlegt.
Die sind aber jetzt zerlegt, da sagen wir gleich noch was zu. Warte mal, wir versuchen das mal zu sortieren.
Ja, das sind auch für die Zuhörer. Ne? Also wir sehen hier SSDs, die sind jetzt auseinandergebaut, aber eine SSD.
Lass mich aber erklären, wir sehen eine SSD.
Du machst das.
Da steht Samsung drauf, die Leute, die es gucken können, sowieso erkennen. Und die hat hier einen Fingerabdrucksensor. Dann sehen wir hier einen USB-Stick, der ist natürlich auch auseinandergenommen, mit einer 10er-Tastatur. Und dazu noch eine 2-Terabyte-Festplatte mit einem sehr kurzen Kabel dran, die auch mit einer 10er-Tastatur, die jetzt hier noch so zu erkennen ist, halt sozusagen ausgestattet ist. Wo das Ding hier zugehört, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich glaube zu der Festplatte. So, und diese Geräte muss man einfach, wenn man sie benutzen will, entschlüsseln, weil die Daten darauf verschlüsselt sind. Zumindest gilt das für diese beiden Geräte mit der 10er-Tastatur. Denn das sind Profigeräte.
Was heißt Profigeräte?
Profigeräte heißt einerseits, dass sie sich im Preis deutlich unterscheiden von dieser Samsung. Also das hier ist eine 500 Gigabyte SSD.
Von Samsung?
Die kostet von Samsung, die kostet 90 Euro.
Mhm, also nicht jetzt so.
Nicht so schlimm. Teurer. Dieser USB-Stick mit 64 Gigabyte kostet 300 und die Festplatte mit 2 Terabyte kostet auch 300. So roundabout.
Also deutlich teurer, als
deutlich
wenn ich mir
teurer.
Eine ganz normale Festplatte kaufen
Ganz würde. Genau. Und dafür gibt es halt nicht nur eine Verschlüsselung, nicht nur irgendeine Verschlüsselung, sondern eine von der NIST, also von der amerikanischen Behörde für
National Institute of Standards.
Danke, das wollte ich gerade wissen. Zertifizierte Geschichte, die haben sich das zumindest mal angeguckt und haben festgestellt, ja, sieht gut aus und haben dann eben Bempel draufgeklebt.
Und ist dann kann ich dann entsprechend halt auch in einem beruflichen Umfeld, wo bis gewisse Standards auch eingehalten werden müssen, dann offiziell nutzen sozusagen.
Du musst ja nach DSGVO, nach dem derzeit gültigen Standards deine Daten schützen und das sind die Standards. Mhm. Wenn du da drauf wirfst und du verlierst das Ding, dann hast du kein Problem. Wenn du das Ganze auf die Samsung drauf wirfst und du verlierst das, hast du ein Problem.
Okay, also das wäre die Motivation. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie ein paar Euro zu sparen, sondern es wirklich sicher zu machen.
Genau.
Und das sind jetzt Geräte mit Tastatur. Das heißt, das bedeutet, ich würde die irgendwo anschließen und dann kommt da ein, nicht auf dem Rechner, sondern gibt es wahrscheinlich ein kleines Display und da steht dann drauf, bitte PIN eingeben und erst dann gibt er die Daten.
Jein, also etwas anders. Bei diesem USB-Stick ist es noch relativ intelligent. Jetzt habe ich den Akku nicht mitgenommen, aber ist egal. Da gibt es so einen Mini-Akku, der ist hier in dem Gerät drin. Der ist also normalerweise natürlich aufgeladen. Das heißt, man muss den USB-Stick nicht an ein Gerät stecken, um ihn zu entsperren, sondern man kann das machen, während man ihn in der Hand hält.
Mhm. Okay, verstehe.
Dann kann man, der hält irgendwie ein paar Minuten nur, was ja auch völlig wurscht. Wenn er dann entsperrt ist, das gibt es auch tatsächlich ein kleines Display, irgendwo ist ein kleines Display.
Ja, ist ja egal, es ist ja eh alles futsch.
Dann
kommen wir ja gleich drauf, warum das kaputt ist. Das haben wir doch gar nicht verraten.
Genau. Und dann tippt man das ein, dann macht er irgendwie sein Schloss auf, steckt man rein, gut. Mhm. Bei der Festplatte ist es anders, die hat kein Display und man muss sie tatsächlich erstmal an den Port dranstecken. Das ist etwas, wo ich immer ein bisschen Angst habe. Also eine Festplatte, während sie irgendwo quasi hängt, dann noch mal ein bisschen drauf rumzudrücken, was ja auch mal so eine gewisse mechanische Belastung ist für die Festplatte.
Das ist wirklich eine Festplatte, keine SSD.
Das ist wirklich eine Festplatte. Die Dinger gibt's auch mit SSD. SSD kosten dann natürlich noch ein kleines bisschen mehr.
Noch mehr, ja.
Mhm. Genau.
Sehr schön.
Und wenn wir gleich dabei sind, die Samsung SSD kann man einerseits mit einem Fingerabdrucksensor entsperren, also mit einem vorher eingelesenen Fingerabdruck oder eben per Software. Da gibt's von Samsung eine entsprechende Software dazu.
Gut. Für welche Betriebssysteme? Windows und
Windows, macOS und Android.
Android.
Ah, ja. Man kann das Ding also auch wirklich an ein Android-Smartphone dranpacken.
Ja.
Also funktioniert auch, ja. Mhm. Ich habe jetzt vergessen, wie schnell es war. Nicht fürchterlich schnell an meinem, wenn auch zugegebenermaßen etwas älteren Galaxy S10. Aber so, dass man irgendwie was rüber kopieren kann, also funktioniert alles ganz
einfach. Ja gut, die meisten günstigeren Smartphones haben ja sowieso, obwohl sie einen USB-C-Anschluss haben, nutzen sie ja nur USB 2.0.
Ganz genau.
Also bei 40, 50 Megabyte ist da sowieso Schluss pro Sekunde.
Ja. Ist ja auch völlig wurscht.
Das bremst dann sozusagen in dem Sinne ja auch nicht, weil schneller geht's eh nicht.
Richtig. Ja. Genau, das gibt's für die und bei welches Betriebssystem man hier nutzt, das kann man also auch an irgendein Oszilloskop stecken, was eine USB-Buchse hat, wo man irgendwelche Daten
smarte Fernseher möchte. Ist oft ein Grund. Da würde man aber jetzt nicht unbedingt ein FIPS, ein zertifiziertes Gerät für 300 Euro nehmen. Das ist zum Beispiel ein Anwendungsbereich für die Samsung SSD. Wenn man zum Beispiel Fotos mitnimmt und anderen Leuten zeigen will, am Fernseher, dass man die eben, selbst wenn man sie verliert, ist sie halt geschützt wegen Fingerabdruck und man kann sie, braucht aber keine Software, um sie zu entsperren, weil man ja auf dem Fernseher üblicherweise keine Software installieren kann. Das ist so ein Einsatzbereich, nach dem wir tatsächlich häufiger mal gefragt werden, zum Beispiel für Präsentationen auch oder sowas, ist das ganz witzig. Also die braucht keine Software, um zu arbeiten. Das ist bei diesen externen Datenträger halt der Witz.
Genau, die gibt's auch ohne diesen Fingerabdrucksensor. Und zumindest diese 500 Gigabyte Variante kostet praktisch genauso viel.
Also der Sensor kostet nichts extra.
Kostet nichts extra. Komischerweise gibt's hier bis zu 2 oder vielleicht sogar 4 Terabyte, weiß ich gerade nicht. Da ist es dann wiederum ein Unterschied.
Aber genau, und wie sieht's dann aber mit dem Schutz aus? Also jetzt klingt das für mich ja total nett, aber sind die jetzt alle gleich gut, was den Schutz von deinen Daten angeht? Also sind die wirklich eine super Sache, um Daten geschützt zu lassen? Also ich vermute jetzt, die beiden, die vom NIST zertifiziert sind, die sind auch schwer zu knacken oder gar nicht, hoffentlich. Aber die Samsung dann vielleicht doch? Oder wie habt ihr euch das mal angeguckt?
Wir haben dazu einen externen Autoren beauftragt. Und zwar einen Sicherheitsspezialisten, den Matthias Deeg. Der hat schon vor ein paar Monaten so eine Werberteam-Sicherheitslücke gefunden. Und
Werberteam, auch ein Hersteller von
sagen wir ruhig mal, solchen Geräten. Und den haben wir gebeten, sich das anzugucken. Der hat sich 2 Wochen lang damit beschäftigt. Deswegen sind die auch alle so in Einzelteilen hier. Bei dem USB-Stick hat er leider mit Hilfe von etwas Wärme und Aceton das nicht geschafft, das Ding in Heile auseinanderzunehmen.
Das war
was aber auch bedeutet, die Daten darauf konnte er nicht lesen.
Ja, okay. Also da hat er es nicht geschafft. Das ist übrigens von Datalocker, wollte ich nochmal sagen.
Ne, ja, stimmt, das ist ein Datalocker. Das hier ist ein Apricorn.
Das ist die Festplatte. Da hat er es auch probiert. Was war da?
Genau, und da hat er auch so ein paar Chips hier extrahiert. Und hat sich die Kommunikation zwischen dem Mikrocontroller und den anderen Komponenten angeschaut, konnte aber nicht herausfinden, was da jetzt wirklich passiert.
Also keinen offensichtlichen Angriffspunkt gefunden.
Genau, ja, okay. So kann man es natürlich ausdrücken.
Und bei der Samsung?
Bei der Samsung SSD gibt es ja eigentlich 2 Angriffspunkte, nämlich einerseits den Fingerabdrucksensor. Da ist ja seit dem iPhone eigentlich bekannt, seit den ersten iPhones, da wurde ja auch relativ schnell der Sensor geknackt. Wenn man einen Fingerabdruck von dem entsprechenden Besitzer hat, dann wird man es wahrscheinlich auch schaffen.
Also wenn man quasi, wenn du Lutz irgendwie am Glas irgendwie trinkst,
genau.
Und ich hol mir das Glas und habe einen Fingerabdruck, dann könnte ich wahrscheinlich mit diesem Fingerabdruck.
Ja, ganz so einfach ist es ja nicht, sondern man muss den ja auf was anderes übertragen, mit so einem Wachs und. Also man sollte schon mal sagen, es ist nicht einfach so, dass man
einen Tesafilm
abzieht und da drauf hält.
Wenn ich mit einem gewissen Wissen und einer gewissen mit einem gewissen
kriminelle Energie,
danke, einen Fingerabdruck von dem Kollegen kommen, dem die gehört, dann könnte es gut sein, dass ich es über den Fingerabdruck.
Ich sage jetzt mal ein anderes Argument, wenn du die in der Straßenbahn verlierst und sie jetzt nicht zu viele Fingerabdrücke außen auf die Platte gemacht hast, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass man über diesen Weg sie nicht entsperren kann.
Man muss dann schon ein bisschen.
Also es ist schon ein ziemlich guter Schutz, aber es ist eben ein nicht so toller Schutz wie bei diesen teureren, zertifizierten Geräten. Man sieht es auch direkt, das hat er auch erklärt, das ist durchaus Bestandteil des stärkeren Schutzes, dass diese Schaltungen hier vergossen sind. Mhm. Also da ist ein Epoxidharz drauf, damit man eben nicht so gut an die Chips drankommt. Es sollte auch so sein, dass selbst wenn man drankommt, man jetzt nicht sofort irgendwelche Geheimnisse extrahieren kann. Aber das ist eben, das erschwert, also es sind sozusagen mehrere Barrieren aufgebaut, bis man überhaupt mal an den Punkt kommt. Denn am Ende würde ein, also wenn man jetzt sagt, ich will mich gegen den MI6 schützen und habe da ein Whistleblower-Geheimnis drauf,
über sollte den, man keine Samsung nehmen.
Über Kampfpanzer, also das wäre ja mal ein Beispiel. Dann würden, das wäre ja dann vielleicht eher der russische Geheimdienst, der würde dann zum Beispiel die Chips darunter löten. Ja. Die Flash-Chips würde die auslesen, also das verschlüsselte Material, und würde dann eben mit einem Brute-Force-Angriff, mit einem über einem Rechenzentrum oder mit so Kisten mit 7 Grafikkarten drin darauf rumrechnen und dann versuchen, die Verschlüsselung zu brechen. Und wenn man wirklich das Image sozusagen hat, also die rohen Daten, ohne irgendeinen Hardware-Schutz, der jetzt eine Eingabeverzögerung macht, dann kann man da drauf ja so rumrechnen, so viel man möchte. Und da kommt es halt drauf an, wie sicher war die Verschlüsselung? Also ist es wirklich AES-128-256? Sieht das wirklich zufällig aus? Ich weiß nicht, wie weit er sich das angeguckt hat. Ich glaube, soweit ist er nicht.
Soweit ist er nicht gekommen, nee.
Ja. Aber da, das wäre sozusagen, das sind dann noch weitere Umsetzungsdetails, wo man eben, es gibt zum Beispiel so Tools, damit kannst du solche verschlüsselten Daten visualisieren. Und wenn du da zum Beispiel schon Muster drin erkennst, ist es ganz schlecht. Also die sollten wirklich richtig verwürfelt aussehen. Man kann ja diese sogenannte Entropie von solchen Daten durchaus messen. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Die so eine einfache Samsung-SSD mit Fingerabdrucksensor, die schützt sozusagen vor Gelegenheitsdieben. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, also wenn man wirklich Daten vor Leuten schützen wollen, die einem mit Erpressung drohen oder mit körperlicher Gewalt, da, also davor kann man sich nur sehr schwer schützen. Da würde ich auch dringend von abraten, sowas zu versuchen, oder wenn die berufliche Karriere dranhängt oder sowas, weil man eben Geheimnisse über seine Firma verraten will, sei es in guten oder in böser Absicht. Also das können wir nicht, das kann man nicht leisten, dafür Beratung zu geben. Da muss man viel wissen. Jeder kleinste Fehler, irgendwo das Passwort notiert, irgendwo eine Kopie gemacht, der Fingerabdruck wäre bei solchen Menschen dann auch so ein Ding, was die dann vielleicht relativ leicht absammeln. Und da gibt's ja Angriffsszenarien, wie in der Kneipe nimmt einer das Glas weg und klaut dir dann erst die Tasche und so weiter. Also das ist alles, da kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Also das kann man nicht mehr sagen.
Das habe ich verstanden. Du hast trotzdem gesagt, bei der Samsung, der Fingerabdruck-Scanner, der Sensor und die Möglichkeit, da was, den Fingerabdruck zu holen, ist die eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Was ist der andere Angriffsfaktor noch?
Der andere Punkt ist natürlich, dass diese SSD sich auch per Samsung Software entsperren lässt. Mhm. Das ist eigentlich schon der dritte Punkt, aber egal. Fangen wir mit dem dritten halt an. Also er hat sich dann die Kommunikation zwischen dem Rechner und dieser SSD angeschaut. Ne? Also einfach mit einem USB-Sniffer irgendwie. Und hat dann irgendwie so ein kleines Skript geschrieben mit einem Debugger und hat dann mehr oder weniger sich selbst eine Software geschrieben, mit der er mit dem Ding kommuniziert und hat versucht halt irgendwie Passwortrateangriffe zu machen. Ja. Aber die SSD bremst einen dann auch wieder aus, wie wir das vorhin schon hatten. Also nach 5 Versuchen gibt's dann eben, nach 5 erfolglosen Versuchen, gibt's dann halt nur noch einen Versuch pro Sekunde.
Und das heißt, da ist dann wirklich, aber genau, dann
das ist das eine.
Da kriegst du es eigentlich auch nicht hin, außer das
ist genau.
Ja, okay.
Und dann hat er natürlich noch ein bisschen auf dem Platinchen hier rumgemessen. Das eigentlich besteht diese USB-SSD aus 3 Teilen, nämlich wer es sehen kann gucken, das sind hier die Flash-Speicher, das sind in dem Fall 2, einem SSD-Controller, und dieser Teil ist sozusagen eine Samsung SSD 980.
Also eine ganz einfache,
einfache PCI Express SSD und einem USB PCI Express Wandler, der natürlich auch dann die Verschlüsselung übernimmt.
Okay.
Und da hat er sich eben die Kommunikation hier nochmal direkt angeguckt zwischen USB und
PCI Express.
Würde ich sagen.
Ja, meinst du das gerade echt? Ja.
Hat er gemacht, ja.
Ah, ja.
Also er hat das schon ein bisschen rumgemessen und hat aber auch nichts rausfinden können, weil er genauso wie bei der Festplatte, es gibt halt keine wirklich öffentlich verfügbaren Datenblätter über das ganze Zeug. Und wenn man nicht weiß, welche Betriebssystem da drauf läuft und welche Befehle was bedeuten, dann hat man halt Schwierigkeiten, diese ganze Firma auch zu analysieren.
Ja. Gut, aber unterm Strich finde ich es jetzt ganz spannend. Das heißt, selbst wenn man jetzt sagt, da kann man jetzt auch in 2 Wochen nicht jedes Angriffsszenario, das auch ein MI6 vielleicht oder sonst was hat, ausprobieren. Jetzt haben wir drei Spezialgeschichten und selbst die, die jetzt eher für den Privatnutzer ist, würde ich sagen, die so eine Samsung-SSD, die auch nicht wirklich viel teurer ist, ist für diesen Hausgebrauch, um was Verschlüssel mitzunehmen und ein bisschen Komfort durchaus geeignet, wenn man sagt, da ist vielleicht die private Fotosammlung drauf, das sind vielleicht, jetzt Arbeit ist blöd, weil da braucht man vielleicht noch, hat man noch eine spezielle Bestimmung, aber vielleicht seine privaten, seine privaten Daten, die Gesundheitsdaten, da ist es eigentlich super. Das finde ich schon mal interessant, weil ich erinnere mich auch an viele Tests und viele Artikel in der Vergangenheit, als es so losging mit denen, wo es auch solche Sticks gar nicht so toll waren. Also das finde ich schon mal spannend.
Du hast das richtige Stichwort erwähnt, das ist nämlich Komfort. Mhm. Also ja, für Privatnutzer ist dieser Komfort, glaube ich, viel, viel wichtiger als die absolute Sicherheit.
Wenn du halt vielleicht auch einfach gar nicht dich mit der Software oder so befassen willst, glaube ich, sind diese Samsung, also dieses so in der Art, ne, so eine einfache Variante ziemlich cool, weil Stichwort Windows, ne, Windows 11 Home, wahrscheinlich bei Privatmenschen irgendwie die aller am weitesten verbreitete Version. Das Ding hat, ich denke immer noch, es ist 2023, Microsoft, was geht bei euch ab? Also ihr verkauft ein Betriebssystem, in dem es keine Möglichkeit gibt, einen USB-Stick zu verschlüsseln. Und das ist also so. Also
über die BitLocker.
Über das genau, BitLocker. Also du hast keine integrierte.
Nee, du kannst ja ein Veracrypt installieren und darüber den Stick.
Genau, aber
du kannst,
Microsoft, das ist nicht komfortabel. Viele schon wieder advanced irgendwie. Ne?
Aber das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt diese Spezialdinger, es gibt jetzt durchaus trotzdem auch Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt nicht so ein extra Ding. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man ein Windows Pro hat oder also Windows 11 Pro oder
nein, auch bei der Arbeit.
Bei der Arbeit zum Beispiel, genau, ist ja auch zum Beispiel, dann kann ich das auch mit BitLocker tatsächlich dort über die Geräteverwaltung und Verschlüsselung kann ich auch so einen USB-Stick verschlüsseln. Den kann ich dann auch an anderen Windows-Rechnern entschlüsseln.
Mit Home, das funktioniert. Mhm. Also Home hat die Fähigkeit, eben wie ein Pro, steckst einen USB-Datenträger an und der sagt, Passwort eingeben.
Genau, aber entschlüsseln. Das heißt, ich kann so einen Stick nicht mit meinem Windows-Home-Rechner verschlüsseln.
Naja, du kannst.
Aber ich kann ihn an einem Pro verschlüsseln und dann auch jemanden geben, der nur ein Home hat.
Genau. Also verschlüsselt, das macht das Ding ja live, wenn du was drauf kopierst. Aber also du kannst die BitLocker einrichten, halt nur mit einem Pro und höher.
BitLocker to
und
go.
Wenn du halt, BitLocker to go nennt sich das dann, ist ja im Prinzip einfach nur, es ist halt BitLocker auf dem Wechseldatenträger so. Und
das ist auch egal, was es ist. Ne? Es gibt USB-Festplatte, SSD-Stick, ist
wurscht. SD-Karte, habe ich jemals mit USB? Ich weiß nicht, warum ich eine SD-Karte verschlüsseln will. Keine Ahnung. Das ist einfach, wenn es per USB ist, dann ist es BitLocker to go.
Und du musst an einem fremden Rechner dann ein Passwort eingeben?
Da musst du ein Passwort eingeben. Du kannst auch so Sachen machen wie das sind eben so diese Feinheiten von BitLocker irgendwie, dass du sagen kannst, an diesem Rechner stets automatisch entriegeln. Und das kommt ja auch so ein bisschen aus dem, BitLocker war ja ursprünglich aus dem Firmenumfeld halt, ne? Und das mit BitLocker kannst du zum Beispiel als Admin in einem Active Directory halt sagen, es soll gar nicht möglich sein für die Active Directory, Domainmitglieder, einen USB-Stick anzustecken an ihren Client-PC und darauf Daten zu kopieren, wenn dieser USB-Stick nicht BitLocker verschlüsselt ist. Und das ist eigentlich eine ganz geile Variante, wo Firmen halt sagen können, so verhindere ich nicht Datenabfluss zwingend, so verhindere ich aber Datenabfluss, der durch Verlieren Diebstahl von externen Datenträgern passiert.
Aber das ist ja eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil dann könnte man ja auch sagen, also ein Szenario, das bei mir wirklich auch gibt, so ich habe bestimmte Daten, die bringe ich meiner Familie, meiner Mutter an Weihnachten irgendwie mit, Fotos und sonst was, und dann will ich die vielleicht trotzdem auf dem Weg verschlüsselt haben, aber ich könnte zum Beispiel immer dasselbe Speichermedium nehmen, Speicherträger, und dann sagen, auf den beiden Rechnern brauchst du auch gar kein Passwort eingeben, da funktioniert das einfach.
Müssten die aber bei dem gleichen Active Directory sein, also die müssten beide fernverwaltet sein.
Nein, wenn du das als Einzelplatzvariante nutzt, nicht in einem Active Directory, kannst du halt schon sagen, bei jedem Rechner, wo du den Stick anklemmst, das Passwort eingibst und dann sagen, künftig auf diesem Rechner automatisch entsperren.
Okay. Ach so,
kannst du machen auch, und dann, wenn du das auf drei Rechnern machst.
Du brauchst also auf mindestens einem Windows Pro.
Um es zu initialisieren.
Sonst kannst du es nicht initialisieren.
Und die Alternative möchte ich jetzt auch nochmal sagen, das geht, weil ich das zum Beispiel auch mache, das geht aber auch selbst ohne Home mit anderen Tools, zum Beispiel bei Veracrypt könnte ich eben auch so einen Stick initialisieren, dann brauche ich aber allerdings auf jedem Rechner Veracrypt, wobei es eben auch Veracrypt Portable gibt, das muss ich nicht installieren, das kann ich dann auch mit quasi mit auf den Stick packen und den Container und dann habe ich aber trotzdem den Komfort wieder nicht, dass ich nämlich...
Das ist nicht diesen Komfort, dass Veracrypt sich automatisch meldet, wenn so ein Stick ankommt, ne?
Dazu das kannst wahrscheinlich du beim, installiert beim sein. Installierten Veracrypt kannst du es machen, genau. Das ist automatisch aber dann nachfragt Passwort. Bitte.
Aber das, ja, ich würde sagen, im Alltagsleben ist es trotzdem so, wenn du dann jemand sagst, hier, nimm den Stick mit, da sind meine Fotos drauf, du musst aber erstmal Veracrypt installieren ja, oder nimm also, das Portable. Genau. Das ist einfach, dieser Komfort ist dann natürlich dann nicht mehr
da. Ja, du musst halt, selbst wenn du sagst, da ist Veracrypt Excel, ja. Start das einfach, dann muss derjenige einfach wissen, wie man Veracrypt bedient, weil das, ich würde sagen, das ist, ich habe bei Veracrypt immer den Eindruck, das ist so ein bisschen wie das Ur- KeyPass bei den Passwortmanagern. Es ist unglaublich leistungsfähig und es ist unglaublich hässlich.
Weiß aber unglaublich hässlich. und das Stichwort Admin nochmal. Ne? Da wollte ich nochmal kurz was sagen zu diesen Datenträgern hier. Die Samsung SSD kann man ja, wie gesagt, über einen Fingerabdruck oder eben über die Software entsperren. Bei den anderen beiden, weil das ja auch so eine Profilösung ist, da gibt es ja noch so ein zweistufiges Verfahren. Das heißt also, erstmal muss ein Admin das Ding einrichten.
Ah, okay.
Der hat noch ein eigenes Passwort und dann gibt er einem User sozusagen sein User-Passwort. Das heißt also, der User kann auch mal, das war ja deine Frage vom Anfang, ruhig mal sein Passwort vergessen. Dann macht ihm der Admin halt ein neues.
Und vielleicht kann ich sogar als Admin sagen, der User kann nur lesen und nicht schreiben.
Kannst du auch machen, ja. Und ja, da gibt es natürlich auch solche Schweinereien wie Self-Destruct, ne? Das heißt, nach 10-mal oder bei der hier ist es, glaube ich, ganz lustig. Wenn du da 10-mal die falsche PIN eingegeben hast, dann ist ja normalerweise Ende. So. Und heißt bei diesen richtig sicheren Dingern Daten vernichten. Aber da gibt es noch wiederum so einen geheimen Key, der dir halt noch weitere 10 Versuche gibt. Wenn du sie denn die Platte wieder hast, dann kannst du eben, obwohl da irgend so ein Depp schon mal versucht hat, das zu erraten, dass dann nochmal selbst dir nochmal einen Versuch geben und das alte Passwort wieder eingeben. Ich verstehe
die Daten dann noch nicht wirklich, ja.
Oder wenn du an einer Grenze bist und irgendwo einreist und die sagen, hier, entsperren, kannst du versehentlich den Self-Destruct-Key eingeben.
Ah, das finde ich übrigens noch spannend, das finde ich immer ein nettes Feature bei Veracrypt, nämlich, dass du auch einen Container machen kannst, den man entsperren kann und dann sieht man
im Container.
Dann legt man ein paar Dateien rein und dann sieht es so aus, als hättest du den versperrt.
Ist das nicht vorne und dass das irgendwie von hinten losgeht oder so?
Geht das bei Container? Ich weiß es. Also es geht auf jeden Fall bei der Vollverschlüsselung.
Geht auch bei Containern, ja.
Dann kannst du halt sagen, zweig einen Teil ab, der einfach frei erscheint, aber nicht benutzt werden kann, darf,
sollte.
Sollte.
Und an den kommst du dann eben wirklich nur ran, wenn du das quasi das zweite Kennwort weißt.
Ja, aber jetzt sind wir schon wieder echt bei esoterischen Funktionen. Ja. Ich muss sagen, also das ist immer, wenn der da einer wirklich dann mit dir ein bisschen Waterboarding macht, wirst du es wahrscheinlich doch ausplaudern, würde ich jetzt mal sagen.
Und das ist auch.
Aber das macht auch keine andere Grenze.
Das sind solche komischen Gimmicks.
Ja, dafür nehmen sie sich dann mit.
Ja.
Ja. Also ich finde das.
Ich würde sagen, wer wirklich vor Border Search Angst hat oder wirklich auch Grund davor hat, Angst zu haben bei Border Search, der sollte halt keinerlei elektronischen Geräte mitnehmen.
Oder also sich mit oder solchen, ein Zweithandy,
wo also mit solchen MacGyver-Methoden sich vor Behörden zu schützen, finde ich immer eine schwierige Idee vom ganzen Konzept her.
Leute, wir sind jetzt ganz schön durch alle diese Themen durchgerauscht. Vielleicht nochmal zum Schluss würde ich euch fragen, habt ihr nochmal so zum Abschluss, so zusammenfassend, so 1, 2, 3 Tipps, die ihr wichtig findet, die man auf jeden Fall beachten sollte? Ich nehme jetzt mal einen vorweg, den Recovery Key auf jeden Fall ausdrucken. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, Christoph. Gibt's denn noch sonst was? Wenn die Leute da so rangehen, habt ihr nochmal
eins? Teilweise solche Anfragen, ne? Ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Ja, gar nicht. Das ist Sinn und Zweck. Es ist eine Verschlüsselung. Ja, aber ich habe das jetzt irgendwie gekriegt und ich soll das für einen Freund, ich soll das dem entschlüsseln und ihr müsst das doch wissen, ihr seid doch die Profis, ihr kennt doch die ganzen Hintertüren. Es ist eine AES-Verschlüsselung, wie jede andere. Ich ja, also was willst du machen? Ne? Nein.
Genau.
Wiederherstellungs-Key weg ist Ende im Gelände. So, ne? Und,
ja, als Tipp irgendwie für einen privaten Menschen, für einen Privatanwender reicht sowas mit Fingerabdruck aus. Und ist auch relativ günstig, macht auch keinen Stress.
Ach so, ich, ja.
Und Unternehmen sollten es nicht benutzen, sondern sich lieber auf was wirklich Sicheres verlassen.
Und ich hätte noch einen Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben.
Endlich.
Bei all diesen Lösungen, bei denen Hardware oder eine proprietäre Software im Spiel ist, die darf ich natürlich sinnvollerweise nur so lange benutzen, wie sie supported werden. Das muss man sich immer klar machen. Die sind jetzt sicher, die sind geprüft worden von, also wir haben diesen Experten drauf losgelassen und es gab ein Prüfinstitut, das macht hier in Deutschland zum Beispiel TÜV IT. Die prüfen sowas nach diesen NIST-Standards oder nach anderen Standards, gibt noch mehrere Common Criteria. Aber es kann natürlich morgen oder in 8 Jahren eine Sicherheitslücke auftreten. Und üblicherweise, also länger als 5 Jahre, gibt es selten Support, dass eben das auch gepatcht wird mit einem Firmware-Update. Und das gehört bei Verschlüsselung übrigens immer dazu. Also es kann auch in BitLocker oder auch in Veracrypt übermorgen eine Lücke auftauchen. Also dafür gibt es berühmte Beispiele wie in OpenSSL.
Nicht nur Hardware,
sondern auch Software.
Ja, genau, ja.
Und man ist darauf angewiesen, dass sie auch gepatcht wird. Also man kann, also und wir haben also am weiteren Horizont drohen die Quantencomputer, von denen man vermutet, dass sie manche Verschlüsselungsverfahren möglicherweise schneller knacken, als man das bisher eingeschätzt hat. Das heißt also, heute was zu verschlüsseln und sagen, das entschlüsselt, das ist dann 20 Jahre sicher, das gibt es nicht. Das kann man einfach so sagen. Also man muss bei allen Verfahren darauf gefasst sein, dass es da mal ein Problem gibt und man muss dann hoffen, dass rasch ein Update gibt und das muss man dann auch einspielen. Also man muss das im Auge behalten. Aber für den Alltagsschutz ist also auf jeden Fall klar, Verschlüsselung sollte man haben.
Das war ja eigentlich ein super Schlusswort. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Ganz wichtig, im Heft oder in der Digitalausgabe unseres Magazins steht, könnt ihr das alles nochmal nachlesen, auch den Test zu diesen Geräten. Aber, und das finde ich, wollte ich unbedingt nochmal hinweisen, auch einen tollen Bericht von dem Matthias Deeg, der eben auch erzählt, wie er an so einen, an so eine Festplatte, an so einen Stick, wie er an diese Technik rangeht. Das fand ich total interessant, das mal so zu lesen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten würde mich vor allem interessieren, was eure Strategie ist. Also von euch da draußen. Seid ihr auch so wie ich ein Freund der esoterischen Sachen, wie Christoph sagt? Oder seid ihr da sehr pragmatisch? Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt uns an uplink@ct.de.
Wenn du gleich hier vor dich hinblutest, dann renne ich schreiend weg.
Okay. Ja, wir lachen gerade alle, weil Jan versucht gerade alle diese
Platten
alle,
wieder zusammenzusetzen.
Nee, die wieder zusammenzusetzen und zwar auseinandergebauten Sticks und Platten. Als letztes wollte ich einmal kurz sagen, wir haben was ausprobiert. Auf YouTube findet ihr ein CT-Kompakt, das hat Jörg Wittke, mein Kollege, gemacht. Einfach mal einen kürzeren Uplink, den gibt's zumindest Stand jetzt nicht im Feed. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal rein, da geht's um den Smart-Home-Standard Matter. Zusammen mit Nico Juran hat er das gemacht. Und in der letzten Folge ging es um digitale Brieftaschen und da wollte ich nochmal eure Kommentare auch mit aufgreifen. Unter anderem hat Robin gesagt, dass er grundsätzlich nichts von Karten hält. Also es ging um in der Folge um digitale Brieftasche, wie man auch Karten, digitale Karten statt analogen Karten hat. Und er sagt, ich bin pro Bargeld. Bargeld ist für mich Freiheit, Datenschutz, Anonymität und Unabhängigkeit. Georgius 2 sagte, naja, und dann ist mal der Akku leer. Also die digitale Brieftasche kann halt auch mal ganz schnell tot sein sozusagen.
Die Bargeldbrieftasche kann aber auch schnell mal leer sein. Ja,
da ist auch was dran. Fand ich ganz interessant, auf Heise Online hat Nihilator geschrieben, wozu die ganzen Karten, wenn die Funktionalität des neuen Personalausweises, insbesondere die darin enthaltene EID, flächendeckend genutzt würde, dann bräuchte man viele der Plastikkarten eigentlich gar nicht. Könnte dann zum Beispiel die Verkehrsstreife nicht im Register nachsehen, wer welchen Führerschein hat, dann würde es nämlich reichen, den Perso dabei zu haben. Hier wird doch wieder die analoge Welt digital nachgebaut. Das fand ich auch ganz interessant. Ne? Da wird jetzt jede Karte, kann man irgendwie dann auch digital haben, aber warum braucht man eigentlich diesen Boost? Das fand ich auch ganz spannend und dann würde ich sagen zum Schluss, Die nächste Uplink-Folge gibt's wieder nächste Woche. Wenn euch das zu lang ist mit dem Warten, dann hört mal in unsere anderen Podcasts. Wir haben Bitrauschen mit Christoph. Da geht's in der aktuellen Folge, glaube ich, um optische
Digitalchips.
Digitalchips.
Auch mal was Esoterisches für mich.
Ja. Genau, ja. In unserem Datenschutz-Podcast CT Auslegungssache geht's um E-Mail-Marketing. Also sowohl als der Firmenperspektive, aber auch eben aus der Nutzerperspektive. Also ganz spannend, welche Rechte hat man da eigentlich, wenn Leute einen mit E-Mails zuballern? Und im MIT Technology Review Podcast gibt es eine Folge, das ist was ganz Neues. Am 12. Januar hat Luca Caracciola, der Chefredakteur, ein Interview gemacht. Die machen nämlich sonst immer in dem Podcast so Berichte, wo sie mit Leuten diskutieren, aber das ist jetzt mal ein anderes Format, ein Interview mit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme.
Durchaus bekannter Mensch, ja.
Genau, kennt man, und das würde ich euch auch nochmal empfehlen. Das sind keine Videopodcasts, heißt, ihr kriegt die nur über die Audio Podcatcher, aber da, wo ihr auch Uplink abonnieren könnt, guckt einfach rein, Bitrauschen, CT-Auslegungssache oder nach Technology Review suchen, da findet ihr uns. Ja, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.